Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt Kinder, die uns es von Geburt an schwerer machen, feinfühlige Eltern zu sein, die uns herausfordern in unserer Feinfühligkeit, ja. Weil sie schwer zu lesen sind, kränkliche Kinder natürlich, ja. Aber wenn Eltern es schaffen, und deswegen ist es so wichtig, ja, wenn Eltern es schaffen, trotzdem, obwohl das Kind anstrengend ist, ja, Feinfühligkeit aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen, dann sehen wir sehen das bei diesen kleinen Kindern, die nach der Geburt, manchmal auch, weil die Geburt so schwierig war, einfach sehr gestresst sind. Die haben auch schon sehr viel Stress, Cortisol im Blut, ne? Und wir sehen dann aber, wenn die Eltern es schaffen, feinfühlig zu sein, dann unterscheiden sich diese von Geburt an Gestressten mit einem Jahr nicht mehr von denen, die als Zen-Babys auf die Welt kamen.
Hallihallo! Du hörst eine neue Episode der Lieblingseltern, deinem Podcast für alle Fragen rund um die frühe Kindheit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn Eltern ein Baby bekommen, bekommen sie nicht nur Windeln, Babybrei und durchwachte Nächte geschenkt. Wir bekommen auch ungefähr 487 gut gemeinte Ratschläge, wie wir denn jetzt mit diesem Winzling und später mit dem Kleinkind leben und umgehen sollen. Die Schwiegermutter weiß es genau, die Freundin weiß es sowieso besser und Instagram hat eine Meinung zu überhaupt allem. Und dazwischen stehen wir, müde, verliebt in unser Kind, überfordert, immer nur das Beste wollend und fragen uns, mache ich das eigentlich richtig so? Falls du diesen Podcast heute zum ersten Mal hörst, mein Name ist Nina de Beek, ich bin Pädagogin und Psychologin und beschäftige mich beruflich mit den Entwicklungen in der frühen Kindheit und der Beratung und Begleitung von jungen Familien. In diesem Podcast erfährst du ganz, ganz viel über die Entwicklungen deines Babys bis zum dritten Geburtstag und findest Impulse für eine gute Eltern-Kind-Beziehung und erhältst immer wieder gute pädagogische Ideen, die euren Familienalltag vereinfachen können. In dieser Episode soll es um feinfühliges Elternverhalten in den ersten Lebensjahren gehen. Also um diese feine, unsichtbare Kunst, ein Kind zu sehen, Bedürfnisse zu erahnen oder zu erraten und zu begleiten. Kein moderner pädagogischer Ratgeber kommt mehr ohne diesen Begriff aus. Und was steckt eigentlich genau dahinter? Woher kommt dieser Begriff? Das möchte ich heute für euch klären. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch mit Professor Dr. Fabienne Becker-Stoll. Sie weiß nämlich genau, wovon sie spricht, nicht nur aus jahrelanger Forschungsarbeit, sondern auch als Mutter. Hallo, Frau Professor Stoll.
Hallo.
Ich freue mich ganz doll, dass wir uns hier zusammen zoomen konnten. Wir haben uns ich weiß es gar nicht, im März, glaube ich, auf einer Jahrestagung getroffen. Da durfte ich Ihrem Vortrag lauschen und habe gedacht, oh, wäre das toll, dieses Wissen mal ganz komprimiert in unseren Podcast zu holen und habe mich ganz, ganz doll gefreut, dass Sie zugesagt haben.
Und ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und dass ich mich mit dir unterhalten darf.
Mögen Sie vielleicht kurz was von sich verraten? Was machen Sie beruflich und was macht Sie eigentlich zur Expertin zu den ersten Jahren unserer Kinder?
Ja, vielleicht ganz einfach und kurz zusammengefasst. Ich habe in Regensburg Psychologie studiert. Das ist schon eine ganze Weile her. Da habe ich den Schwerpunkt Entwicklungspsychologie wählen können und habe da bei Professor Klaus Grossmann und seiner Frau Karin Grossmann mitarbeiten dürfen in dem Team, das dort schon ja damals Anfang der 90er Jahre, als ich da studiert habe und gearbeitet habe, Bindungsforschung gemacht hat. Und in der Bindungsforschung geht es ganz viel darum, wie sich die konkrete Beziehung, also das, was das kleine Baby mit der Mama oder dem Papa oder der Oma oder auch anderen ganz wichtigen Personen jeden Tag erlebt, also die Beziehungsqualität, die Interaktionsqualität, eben auch die Feinfühligkeit der Eltern oder Bezugspersonen, wie sich das auswirkt auf die Entwicklung des Kindes. Genau. Und ich selber habe das alles lernen dürfen, wie man es beobachtet, wie man es einschätzt, darüber geforscht und habe selber mir aber auch anschauen dürfen, wie sich diese ganz frühen Erfahrungen des Babys, des Kleinkindes mit der Mama, mit dem Papa auf seine Entwicklung auswirken bis in das Jugendalter, weil ich habe dann meine eigene Diplomarbeit und dann auch später die Doktorarbeit mit Jugendlichen, mit 16-Jährigen und ihren Eltern machen dürfen und habe mir da angeschaut, gibt es in der jetzt aktuellen Beziehungsqualität, zum Beispiel, wenn die sich über ein Dauerthema streiten, was ja Jugendliche manchmal mit Eltern machen, ja, oder wenn sie zusammen einen kleinen Kurzurlaub planen, wie ist da die Interaktion zwischen denen und hat das was damit zu tun, wie das war, als die ganz klein war, zum Beispiel mit der Feinfühligkeit der Eltern oder der Bindungsqualität, die das Kind zu dem jeweiligen Elternteil entwickelt hat. Genau. Und dann habe ich später, als ich dann schon ein bisschen aus der Uni raus war und gearbeitet habe, habe ich eben auch therapeutisch gearbeitet mit Jugendlichen und ihren Familien, insbesondere auch mit Jugendlichen mit Essstörungen und Problemen und so. Und habe mir so angeschaut, was haben da die Bindungserfahrungen früher und jetzt zu tun mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber auch mit dem Gesundwerden dieser jungen Menschen. Genau. Und das ist sozusagen mein beruflicher Werdegang. Und jetzt aktuell oder seit den letzten 20 Jahren, so viel zur Aktualität, verantworte ich als Direktorin von dem Bayerischen Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz den Bereich der Qualität der frühen Bildung. Also wir sind mit unserem Institut zuständig dafür, die Ausfort und ja, vor allem in der Fort- und Weiterbildung die aktuellen Erkenntnisse zur Entwicklungspsychologie und zu dem, was frühe Bildung in den Kitas und auch in der Tagespflege besonders gut macht, wie wir das gut unterstützen können, eben auch zum Beispiel die Beziehungsqualität zwischen den pädagogischen Kräften in den Kitas und den Kindern, aber auch zu den Eltern.
Ja, total toll. Also ich kriege gerade ganz große Ohren und höre gerade, dass natürlich auch echt so Krippen und Krippenpädagogik und die Ausbildung der Erzieherinnen oder die Weiterbildung der Erzieherinnen da etwas ist, was wo viel geforscht wird. Und da haben wir tatsächlich auch hier in unserem Podcast die letzten, ich glaube, vor 3, 4 Folgen haben wir uns ganz viel mit Krippen und mit Krippenreife und so und was braucht ein Kind eigentlich, wenn es eingewöhnt wird, so beschäftigt. Und da habe ich jetzt gerade so gedacht, ach, vielleicht fragen wir einfach nochmal nach, ob wir da auch nochmal ein Podcast-Interview kriegen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da gibt es aber auch noch ein paar andere Kolleginnen, die das auch ganz, ganz toll unterstützen. Und da spielt Feinfühligkeit eine Riesenrolle. Ja? Auf Seiten der Eltern, der Fachkräfte, wie sie mit den Kindern umgehen, die eingewöhnt werden, aber vor allem, wie sie die Eltern dabei begleiten. Ne? Aber
Ja.
dazu können wir gerne auch nochmal reden. Da bin ich sehr offen dafür. Ich will nur sagen, was mich sehr freut, ist, dass wir da die Möglichkeit haben, wirklich zu sagen, ja, das Thema Feinfühligkeit und das passt vielleicht auch zu unserem heutigen Podcast. Wir erforschen, also wir informieren mit ganz vielen Eintagesworkshops und Elternabenden und kleinen Kurzfilmen und kostenlosen Broschüren informieren wir Eltern und alle pädagogisch Tätigen in den Kitas, warum das so wichtig ist im Hier und Jetzt und warum das mit der Entwicklung der Kinder und mit den Lernen der Kinder oder der Kompetenzentwicklung der Kinder, aber auch mit den schulischen Leistungen so viel zu tun hat. Genau. Und wir erklären aber auch immer, und da kommen wir jetzt heute in so einem Gespräch sicher dazu, wir erklären auch immer, dass man dieses liebevolle, zugewandte, unterstützende, wertschätzende, aber auch ermutigende Verhalten, also diese Feinfühligkeit, dass man das ganz, ganz leicht erlernen
Oh
kann.
ja, da holen wir alle Eltern auf den aktuellen Stand der Wissenschaft. Das ist der Grund unseres Podcasts hier. Das ist ein ganz großes Anliegen von mir. Und ich möchte jetzt aber erstmal was tun, was ich im Podcast glaube ich, überhaupt noch nie zuvor getan habe. Weil ich nämlich so aufgeregt bin und voller Ehrfurcht tatsächlich vor dieser Expertise, die Sie gerade beschrieben haben, möchte ich Ihnen quasi so ein bisschen das Du aufdrängen. Wär das in Ordnung für
Auf
heute?
jeden Fall. Und ich habe schon damit angefangen. Also sehr gerne bleiben wir beim Du.
Ja, absolut. Dann fühle ich mich nicht ganz so klein und unbedeutend und dann sind wir ein bisschen auf Augenhöhe. Also, ich bin nämlich deswegen so aufgeregt, weil ich in meiner täglichen Arbeit wirklich jeden Tag sehe, wie es aussieht, wenn Eltern feinfühlig im Umgang mit ihren Kindern sein können. Und ich sehe auch, wie es aussieht, wenn sie es nicht können. Aber die Frage, was die riesige Welt der Forschung und hier nämlich der Bindungsforschung dazu zu sagen hat und worüber Eltern hier informiert werden können, da wird so das Eis unter meinen Füßen ein bisschen dünn. Und da erhoffe ich mir von dir heute mehr Stabilität unter den Füßen. So, das ist mein Plan und ich glaube, dass ich da die richtige Gesprächspartnerin erwischt habe.
Das hoffe ich sehr. Und
Genau.
es besteht überhaupt kein Grund, sich irgendwie nicht so gut zu fühlen, sondern ganz im Gegenteil. Was mein Plan für heute ist, ist, dass ich dir, liebe Nina, aber natürlich allen, die zuhören, dass ich ihnen allen das Gefühl gebe, wirklich richtig stark zu sein und alles zu haben, was sie brauchen, um feinfühlig sein zu können.
Einen besseren Einstieg können wir, glaube ich, gar nicht finden in unser Gespräch. So, pass auf. Also, wir versuchen heute den Spagat zwischen der Wissenschaft und dem praktischen Alltag von jeder Mutter und jedem Vater zu Hause. Und lass uns doch vielleicht einfach mal starten mit dem Anfang, nämlich, dass wir versuchen, uns diesen Begriff so ein bisschen zu nähern. Was genau verstehst du, Fabienne, und versteht Wissenschaft denn unter feinfühligem Elternverhalten? Können wir das greifen?
Absolut, absolut. Es gab nämlich und gibt sehr, sehr praxisnahe und sehr von der Praxis inspirierte Forscherinnen und Forscher. Und das ist die vielleicht noch mal ganz kurz, müssen wir einen Schritt zurückgeben, der
Ja.
Bindungsforschung, die hat ja der John Bowlby in den ja, 40er, 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts begründet mit seiner Bindungstheorie. Und war Kinderarzt und hat sich sehr viel mit Eltern und Kindern beschäftigt und Kinderpsychiater auch. Und der hat eine tolle Mitarbeiterin gehabt, die Mary Ainsworth, die war Psychologin, die kam zu ihm zum Arbeiten auf eine Projektstelle. Und diese Psychologin, die Mary Ainsworth, die hat gesagt, okay, wenn wir das genau anschauen wollen mit den Eltern und wenn wir denken, dieses mütterliche Verhalten, das wirkt sich auf die Kinder aus, dann müssen wir das erstmal gut definieren. Und die hat den Begriff der Feinfühligkeit wirklich auch wirklich so formuliert und es so definiert, dass man es sehr gut greifen kann und dass man es sehr gut beobachten kann. Genau. Also feinfühliges Verhalten ist nach Mary Ainsworth, ist das die Bereitschaft und Fähigkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Bereitschaft und Fähigkeit der Bezugsperson des Elternteils, die Signale des Kindes wahrzunehmen, auch schon die ganz kleinen Signale, da gebe ich gleich nachher ein Beispiel, sie richtig zu interpretieren, das heißt herauszufinden, was das Kind mit dem Signal ausdrücken will oder sagen will und darauf prompt und angemessen zu reagieren. Und sie hat gesagt, es geht nicht darum, dass das immer 150%ig passiert, sondern dass die Bindungsperson, der Elternteil, diese Bereitschaft und die Aufmerksamkeit und dann natürlich auch die Fähigkeit mitbringt, also die kleinen Signale auch schon zu sehen. Versuchen Sie richtig zu verstehen und zu interpretieren und dann prompt und angemessen darauf zu reagieren. Das heißt, herauszufinden, schnell zu reagieren, damit das Kind zwischen dem Signal und der Antwort überhaupt eine Verbindung herstellen kann. Dann ist bei den ganz kleinen Babys und diesen unreifen Gehirnen muss das schnell passieren, sonst versteht das Baby nicht, dass das mit seinem Signal was zu tun hat. Ne? Und das angemessen, das heißt sozusagen in der Form, dass es dem Kind gut tut. Ne? Also ich kann schon mal ganz kurz vorwegnehmen, also dass diese Definition von Feinfühligkeit, die kann man immer anwenden. Und die kann man auch immer beobachten, ja? Und die kann man auch bei großen Kindern beobachten, auch bei Paaren und bei Erwachsenen, ja? Also nur bei den kleinen Babys und bei den kleinen Kindern, die sind ja sozusagen für ihr Überleben davon abhängig, dass die Eltern diese Kinder gut im Blick haben, weil sie sind absolut und auch ihre ganze Entwicklung auch von ihrem kleinen, unreifen Gehirn, aber natürlich in den ersten Lebenswochen, Monaten, eigentlich auch in den ersten Lebensjahren, ja, würde ein Baby, wenn es diese aufmerksame und natürlich feinfühlige, zugewandte Betreuung nicht bekommt, würde sehr, sehr schnell sehr großen Schaden nehmen oder sogar sterben. Ja, also ich gebe dann ein Beispiel, das kennen alle Eltern. Das Neugeborene, wenn es auf die Welt kommt, und vielleicht muss man das auch nochmal wissen. Also man kann eigentlich die Bedeutung von Feinfühligkeit nur richtig verstehen, wenn man auch verstanden hat, ganz grob, wie Bindung funktioniert oder warum es Bindungsverhalten gibt oder warum es ein angeborenes Bindungsverhaltenssystem gibt. Ja, weil das das Überleben des Neugeborenen und des Kleinkindes sichert. Ja, und das, und diese Signale des Babys, ja, bei Stress, ja, die brauchen eben diese zugewandte Aufmerksamkeit und diese feinfühlige Reaktion, damit sozusagen das Baby schnell das bekommt, was es braucht.
Lass uns doch noch mal bitte einmal, Fabienne, wenn jetzt die Mutter, die uns zuhört und sich fragt, bin ich das eigentlich? Mütter sind ja oft ihre größten Richterinnen, ne? Und die echt am schärfsten sich selbst beobachten. Und wenn jetzt eine Mutter uns zuhört und sich fragt, okay, bin ich eigentlich feinfühlig? Kriegen wir das eingefangen? Wann kann die Mutter einen Haken an ihr eigenes Verhalten setzen und sich selbst quasi so ein grünes Licht geben, okay, das mit dem feinfühligen Verhalten, das kriege ich hin. Und ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel, Kind quengelt schon eine ganze Weile. Wenn die Zahnen zum Beispiel, quengeln die ziemlich viel, weil die ziemlich viel Stress haben. So, Kind quengelt seit gestern, seit vorgestern und der Grund ist nicht so wirklich klar. So, ich sehe Mütter, die dann auch gestresst sind darüber, die schlafen schlecht, weil das Kind nicht nur tagsüber quengelt, sondern das macht es auch in der Nacht. So, wie kann eine Mutter sich selber grünes Licht geben und sagen, okay, diese anstrengende Zeit gerade, das meistere ich feinfühlig. Weißt du, wie ich meine? Also kannst du das greifen?
Ja, das kann ich gut greifen. Das ist auch ein Beispiel, das ich in meinen Vorträgen gerade bei Tagesmüttern oder bei anderen auch Eltern auch sage, ist, okay, es gibt diese Situationen, wo ich eben genauso wie du es beschrieben hast, wo egal was ich dem Kind anbiete, es hilft nicht wirklich. Und das Kind ist immer noch knatschig und knödelig und weint vielleicht auch immer wieder, obwohl ich weiß, ihm fehlt nichts Grund. Also es hat kein Fieber, es hat jetzt keine akuten Schmerzen. Es hat eigentlich getrunken, es hat jetzt auch nicht irgendwie, also es ist nicht zu kalt und nicht zu, ne, und es ist im Kontakt mit mir und ich biete ihm an und ich bin für das Kind da. Also da ist es, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und da ist wirklich, was hilft, ist zu sagen, ich muss nicht die perfekte Lösung haben, aber ich muss aufpassen, dass ich dem Kind, dass ich sozusagen nicht anfange, meinen Stress in Ärger und Feindseligkeit gegen dem Kind umzuwandeln. Oder andersrum gesagt, was völlig okay ist. Und ich gebe dann gleich noch meinen eigenen Erfahrungshintergrund dazu, den viele von uns im Herzen tragen und der da gut hilft. Was wichtig ist, dass ich dem Kind signalisiere und ihm auch sage und auch in Worte fasse und sage, Mensch, wir beide haben heute einen richtig schweren Tag, ne? Also es klappt ja gar nichts. Egal, was ich dir anbiete, es ist nicht das, was du jetzt gerade brauchst. Ich merke, dass du was brauchst, aber ich finde gerade nicht raus, was das ist. Aber weißt du was, mein Schatz? Ich hab lieb und wir beide, wir kriegen das hin und es kommen auch wieder sonnigere Zeiten. So. Und was ich als Erinnerung so, als ich das mir überlegt habe und so gemerkt habe, ja, diese Zeiten und Momente gibt es. Und wenn ich jetzt aber als Mama es schaffe, liebevoll zu mir zu sein und meinem Kind gegenüber, sozusagen zeigen zu können, sagen zu können, mein Schatzilein, ich krieg's gar nicht raus, was du jetzt brauchst, aber weißt du was? Ach, das ist jetzt gerade mal nicht so einfach heute, aber es wird nachher gleich sicher besser werden. Wir kriegen das schon hin. Und wenn es jetzt mal gerade nicht so gut läuft, ist es auch nicht schlimm. Ne? Ja, morgen scheint wieder die Sonne. So. Und woran ich mich da erinnert habe, als ich diesen Gedanken gefasst habe, war das, was viele von uns erlebt haben. Nämlich diese Zeit, wo wir so als Grundschulkinder waren und wo wir eine liebe Oma oder Opa hatten, vielleicht bei denen auch zu Besuch waren. Ne? Und die haben es aber nicht so ganz gerafft in manchen Sachen. Und manche Sachen konnten die uns auch gar nicht richtig helfen, ne? Weil die selber schon nicht mehr so ganz auf der Höhe waren, sage ich jetzt mal. Ja? Oder nicht mehr so körperlich fit oder was auch immer. Ja? Aber was ich gespürt habe bei meiner Oma, die ging am Stock und konnte viele Sachen nicht, konnte kein Deutsch sprechen. Ich musste übersetzen als kleines Kind und so. Aber was ich wusste ist, die Oma meint es gut mit mir. Und ich hab's gut. Und vielleicht hat die eine oder andere Mama oder Papa, die mir zuhören, auch so eine Erinnerung an einen liebevollen Großelternteil, bei dem man war, wo es vielleicht irgendwas Kritisches gab, man wurde krank oder man hat irgendwas gebraucht für die Schule oder irgendwas war, ne? Und die haben es nicht so ganz gerafft gekriegt. Aber man wusste, die meinen es gut. Also zum Beispiel, man hat einen Albtraum gemacht oder man wird krank. Die Oma wusste nicht, weiß nicht genau, was man macht. Und wahrscheinlich macht sie auch Sachen, wo die Eltern sagen würden, keine gute Idee, jetzt Süßigkeiten, wenn das Kind Bauchweh hat. Oder ganz viel ferngucken, vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Aber man hat gemerkt, die meint es gut. Und ich habe es hier gut und ich bin hier gut aufgehoben. Und das, wenn man das erlebt hat, irgendwann mal, ja, auch dieses Unbeholfene, ja, aber wo man merkt, da ist jemand, der meint es gut und wenn es wirklich hart auf hart kommt, kriegt er das gebacken.
Also Feinfühligkeit zielt nicht auf irgendwas, auf Perfektion ab. Ich bin jetzt feinfühlig, damit irgendwas Tolles passiert,
Genau.
sondern das ist irgendwie so der Weg. Wenn ich nicht gerade weiter weiß, dann probiere ich mal zu spüren, zu fühlen, was das Kind gerade braucht. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Podcast-Folge oder so. Eltern rätseln ja so wirklich nicht selten, was will denn das Kind? Und bevor die sprechen können, ist es ja wirklich oft ein Rätselraten. Was hat das Kind denn?
Und es
Ja.
ist in den, ja, und es ist in den ersten Wochen, Monaten, auch wenn man schon ein oder zwei Kinder hat, bei jedem Kind ist es, wie würde man in einem Crashtest, ja, unter extremem Zeitdruck eine neue, ganz komplizierte Sprache lernen. Also selbst wenn man erfahrene Eltern ist, ich meine, es hilft schon, und die Großeltern, ich glaube, die haben, warum habe ich das Großelternbeispiel gebracht, ja, oder sehr erfahrene Eltern, die haben schon die Ruhe weg, weil sie sagen, ich habe die anderen auch groß gekriegt. Und das wird schon. Er kommt Zeit, kommt Rat. Aber was ich noch sagen wollte, ich wollte gerne noch ein Beispiel bringen, um wirklich zu sagen, also übrigens vielleicht auch nochmal, es gibt tatsächlich Studien und Bücher, die zeigen, dass ich sage jetzt mal die Mutter, weil das meistens die Mama ist, dass die Person, die die Verantwortung für das Neugeborene übernimmt, und das ist ja oft auch die Sorge von akademisch ausgebildeten Mamas, also diese 24 Stunden, 7 Tage, voll Verantwortung für dieses neue kleine Wesen, ja, das ist ein Intelligenzbooster, weil man diese ständige Anpassung und dieses ständige Monitoring und dieses ständige optimale Tuning versucht, ja. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben zu dem, was mir das mit der Feinfühligkeit nochmal so ganz klar gemacht hat. Mein erstes Kind, unsere ganz wunderbare Tochter geboren wurde, hatten wir einen ganz schweren Start, weil sie fast bei der Geburt gestorben wäre und ich auch. Ja, und sie war dann erstmal hatte einen ganz schweren Neugeboreneninfekt und musste erstmal in so einen Brutkasten. Und es war noch in der Zeit, wo ich gelebt habe, nicht in der Geburtsklinik möglich war, sondern die musste dann noch in der Nacht nach der Entbindung, musste sie in ein anderes Krankenhaus, in einen anderen Stadtteil. Wir wussten erst nicht wo, ne? Es war alles sehr krass. Und die hatten keine Mutter-Kind-Station, keine Mutter-Kind-Zimmer, ja? Und es war alles wirklich ganz, ganz schwierig. Und ich hatte dann auch dann einen Monitor auch mit der Sauerstoffversorgung zu Hause. Und unsere Tochter hatte einen großen Schutzfaktor, aber das war für uns damals noch nicht so erkenntlich. Sie hatte ein sehr hohes Geburtsgewicht, ja, also mit fast 4,4 Kilo. Ja? Und sie hat, aber das hatte mit dem Stillen, war das dann unter diesen sehr erschwerten Bedingungen, also erstmal 10 Tage Intensivstation etc. Und dann mit dem Stillen, das war nicht so einfach. Und sie hat sehr, sehr viel geweint. Ich würde sagen, phasenweise wie bei einem Schreibaby. Ne? Und ich glaube auch, dass sie vor Hunger geweint hat, aber ich wusste das damals nicht. Und mir Ich konnte damit nicht gut umgehen. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr überfordert. Und es waren aber noch ich spreche noch von den allerersten Wochen. Ja, also das war ganz am Anfang. Ne? Und dann ganz am Anfang auch, als es mit dem Stillen nicht so gut geklappt hat. Na klar, weil sie musste ja in diesem Brutkasten erstmal anders, ne? Dass Eltern, die sowas erlebt haben, wissen das, ne? Das ist alles nicht so ganz einfach. Ne? Und sie hat aber natürlich jedes Fläschchen und jedes andere Sauggerät verweigert. Und man hat dann auch immer wirklich große Angst, dass das Kind nicht genug zu sich nimmt. Ne? Aber es ist halt so, wenn das Kind sehr, sehr stark und sehr lange schreit, ja, und alles, was man versucht, nicht funktioniert, dann funktioniert es mit dem Saugen auch nicht gut und dem Schlucken. Ne? Und dann kommt Bauchweh, weil so viel Luft eingeatmet wird. Also das ist wirklich so ein ganz schlimmer Teufelskreis. Also ich will nur sagen, das waren Situationen, die haben mich sehr an meine Grenzen gebracht. Und in mir war damals dann aber schon auch und im Nachhinein auch bewusst, dass ich ja eigentlich sehr gute Bedingungen hatte, einen liebevollen Partner und Papa und im Grunde genommen ja auch sehr viel Wissen und sonst auch keinen großen Stress. Ja, aber ich war wirklich, wirklich am Ende meiner Kraft. So. Und dann kam ein paar Jahre später, kam mein Sohn auf die Welt und da waren sich die hatte ich einen anderen begleitenden Arzt und er hat auch gleich gesagt, na, das Baby wird auch sehr groß werden, machen wir lieber einen Kaiserschnitt. Ne? Und dann lag ich also in dem Geburtszimmer mit meinem kleinen Sohn und durfte den quasi auch bei mir haben. Es hat alles funktioniert, also halt anders, ne? Wie beim ersten Mal. Und da habe ich dann gesehen, dass der Kleine im Schlaf, also der war 3 Tage alt oder 4 Tage alt, also genau die Zeit, die so schwierig war, wo ich mit meinem Töchterchen da im Krankenhaus war, ne? Und bei meinem Sohn war das so, der hat geschlafen als Neugeborenes, recht viel geschlafen und der hat dann, und da habe ich gesehen, dass er, also ich war total entspannt, da habe ich gesehen, dass er dann im Schlaf anfängt, seine als 5 Tage altes Baby seine Fingerchen, also seine Händchen und seine Füßchen zu bewegen. Und dann habe ich den so angeschaut und gesagt, oh, der bewegt sich jetzt da aber. Und da wurde mir dann plötzlich klar, und das ist Feinfühligkeit. Und da hat, ich konnte feinfühlig sein, weil es mir ging so gut dort. Ja? Und dann habe ich das gesehen, oh, der wird jetzt so ein bisschen unruhig. Und dann wusste ich, oh, das ist 3, 4 Stunden her, dass der was getrunken hat. Und da war mir klar, dass der jetzt, dass im Schlaf jetzt der Hunger anfängt, ihn wach zu machen. Dann, bevor er richtig wach war und bevor er geschrien hat, also ein bisschen, habe ich den hochgenommen aus seinem Bettchen und habe ihn stillen können. Und er hat so quasi noch im Halbschlaf, hat der also mit einer Kraft, ne, so kleine Jungs, die können aber auch Kraft haben, ne, hat der aber losgelegt. Der hat gar nicht richtig die Augen aufgemacht. Der hat die eine Brust leer getrunken, die andere Brust leer getrunken und hat dann weitergeschlafen. Und was ich erklären will, ist, was man nicht weiß, wenn man Mama zum ersten Mal ist und wenn das alles nicht klappt, ja, weil man nicht geschlafen hat und übermüdet ist, dann ist es auch, kann man gar nicht feinfühlig sein. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann irgendwann mal, dass es einem etwas besser geht, ja, dann kann man diese Feinzeichen erkennen, ja. Und man darf das nicht von sich als Mama oder Papa verlangen, wenn man unter Stress ist. Aber es gibt ja Gott sei Dank gerade am Anfang auch die Momente, wo das Baby schön schläft oder noch ruhig ist oder längere Phasen hat, wo es ruhig ist, ja. Und da lohnt es sich eben, auf diese kleinen Zeichen zu achten, die kommen, bevor der große Hunger kommt und das große Schreien kommt. Ja? Und es ist ganz typisch für Babys, ja, dass sie eben dann diese kleine motorische Unruhe erst in den Händen und Füßchen und dann irgendwann im ganzen Körper wird es unruhig und dann kommt der Hunger. Und das kann man abpassen. So. Und das gilt eben dann später auch, wenn man mit dem Kind vertrauter wird und es größer wird. Kann man den Film zurückspulen in den Situationen, wo man immer wieder Stress hat? Also, wir kennen das alle. Am Supermarkt, an der Kasse. Das Zweijährige, das dann gelangweilt, der so genervt ist und dann da die Süßigkeiten sieht und dann gibt es das große Drama. Oder beim Autofahren auf Reisen. Oder aber beim Anziehen in der Früh, bevor es in die Kita geht. Oder. Es gibt diese Momente, wo es immer wieder zum Stress und Streit kommt. Und wo wir merken, oh, das läuft nicht rund. Und Feinfühligkeit heißt dann, vielleicht am Abend, wenn Baby endlich schläft, Kind endlich schläft und ich mit hoffentlich einem lieben anderen Menschen, vielleicht Partner, dem Papa oder der Mama, ja, zusammen bin, den Tag Revue passieren lassen und mir denke, oh Gott, das war wieder so schrecklich heute früh oder das war wieder so anstrengend, dann zu überlegen, Mensch, was ist da für das Kind stressig gewesen und wie kann ich dem vorbeugen? Und diesen Dauerbrennerstress vorzubeugen und zu sagen, wie kann ich vorher feinfühlig sein? Und was sind da die kleinen Tricks und Kniffe, die es mir helfen, die Bedürfnisse des Kindes feinfühlig heißt, rechtzeitig erkennen und dem Kind zu helfen? Ja? Und ich glaube, oft ist das Stressverhalten des Kindes, stresst uns dann und Stress ist ja bekanntlich der größte Feinfühligkeitskiller, ja? Und wir können nicht immer so entspannt wie ich da in dieser schönen Klinik, wo ich da so versorgt war mit meinem Neugeborenen, ja? Wir können da nicht immer so entspannt drauf gucken auf die Situation. Aber wir können aus den Stresssituationen sozusagen lernen und sagen, das läuft auch für mich nicht optimal, ja, und für mein Kind auch nicht. Und wie kann ich sozusagen mit einer ruhigen Minute mir selber überlegen oder mir Rat holen bei einer anderen Mama, wo auch immer ich bin, ne, in Treffs, und mir überlegen, wie kann ich diese Situation in Zukunft vorbereitend feinfühlig sein? vorbereiten. Ja?
Ja, guck mal, da steckt ja auch schon drin, feinfühlig erstmal selber zu merken, boah, ich bin gerade selber total im Stress. Also, das habe ich jetzt gelernt aus dem, was du gesagt hast, dass wenn ich im Stress bin als Mutter, dass ich das mit der Feinfühligkeit einfach mal vergessen kann. Das funktioniert nicht. Also ein Mensch unter Stress wird schwer Feinfühligkeit zeigen können. Und ich finde, es ist eine ganz, also für mich war das als, ich glaube, das wusste ich auch überhaupt erst bei meinem zweiten Sohn, hey, dass ich auch mal auf mich achten kann, dass ich gucken kann, oh, jetzt habe ich aber echt schlecht geschlafen und ich habe noch nicht gegessen und jetzt habe ich hier das quengelnde Kind. Das geht jetzt hier heute den Bach runter. Oder ich gucke mal, dass ich was gegen dieses komische Gefühl tue, was ich gerade habe. So, also eine Feinfühligkeit sich selbst gegenüber ist vielleicht der Start in feinfühliges
Absolut.
Elternverhalten.
Genau, aber auch da, ehrlich gesagt, das ist mir so wichtig. Also, so wie du es gesagt hast, Nina, es ist ganz normal, dass man als Mama oder Papa heute und hier in der Situation mit kleinen Kindern immer wieder in Überlastungssituationen gerät und immer wieder mal in Stress kommt. Aber als Eltern, als Erwachsene, haben wir die Verantwortung dafür, dass wir uns darüber Gedanken machen und überlegen, wie kann ich diese Situation besser gestalten? Denn nur ich kann das machen. Also nicht das kleine Kind ist verantwortlich dafür. Oder nochmal anders gesagt, wir Eltern sind schon dafür wirklich verantwortlich, für die Sicherheit und das Wohlergehen unseres Kindes und dafür, den kindlichen Bedürfnissen, wann immer es geht, zu folgen. Ja, und uns auch von dem Kind leiten zu lassen, das ist auch Feinfühligkeit. Ich achte auf die Signale des Kindes, ja, und versuche denen, wann immer es geht, zu folgen, aber wenn nötig, die Leitung zu übernehmen. Und es ist aber auch sehr wichtig, dass wir, und das habe ich vorhin gemeint, ja, dass wir, wenn wir merken, wir sind gestresst und dieser Stress verhindert, dass wir feinfühlig auf unser Kind eingehen, und wir kommen immer wieder in so Stresssituationen, dass wir dann ganz bewusst was verändern. Ja, das ist unsere Verantwortung. Und deswegen ist mir so wichtig auch zu sagen, und wir können und sollen uns da Hilfe holen. Ja, wenn wir merken, es ist zu viel, ich habe zu viele Baustellen, ich habe zu viel Stress, ich schaffe es nicht, da selber rauszukommen, sich Unterstützung zu holen. Und zwar wirklich Unterstützung, die einen stärkt. Und da würde ich gerne hier aus der Forschung eine Studie erzählen, die mir die Augen geöffnet hat und die eben Müttern mit Schreibabys, ja, eine kurze, aber sehr effektive Feinfühligkeitsintervention gegeben hat. Und ich würde dir gerne erzählen von dieser Studie, weil sie zeigt, und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass wenn wir Mütter, die in einer stressigen Situation sind, eben zum Beispiel mit einem Schreibaby, ja, dass wenn wir der mit dreimal einem zweistündigen Hausbesuch, ja, ihr helfen, zu ihrer Feinfühligkeit zurückzufinden, ja, mit dem Baby, dass das unglaubliche Auswirkungen hat. Also wir sprechen hier von drei Hausbesuchen. Das ist ganz wenig. Dreimal ein paar Stunden. Und das hat sich dann ausgewirkt auf die weitere Feinfühligkeit der Mama, auf die sichere Bindung des Kindes. Und vor allem, das finde ich ganz spannend, konnte man 4 Jahre später noch Auswirkungen erkennen. Kann ich da ein bisschen was dazu sagen zu dieser Studie?
Absolut, total gerne. Ich glaube, ich weiß auch ich kenne auch die Studie, aber ich freue mich darauf, sie von dir erklärt zu bekommen.
Du kennst die Studie?
Ja.
Genau. Also, und zwar ist das eine Studie von Dümpfner van den Boom aus den Niederlanden, die diese Studie schon 1994 veröffentlicht hat. Und zwar hat sie, das muss man gleich dazu sagen, Dümpfner van den Boom war, bevor sie Psychologin wurde und später sogar Dekanin der Universität in Amsterdam, hat sie als Sozialarbeiterin, ich glaube, in den Hilfen zur Erziehung gearbeitet und hat mit Familien gearbeitet. Und die hat dann als Psychologin in ihrer Forschung eine große Studie gemacht, wo sie eben die neugeborenen Babys, denn das ist ganz wichtig für Eltern, auch beim Thema Feinfühligkeit. Babys kommen ganz mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf die Welt. Und zwar hat es damit zu tun, mit der genetischen Disposition, mit der Schwangerschaft, mit der, was vor und während der Geburt passiert, mit ganz vielen Einflussfaktoren zu tun. Ne? Und es gibt Babys und jede Mama und jeder Papa, der uns zuhört, der mehr als ein Kind hat, weiß das, ja. Das eine Baby kommt eben maximal gestresst auf die Welt und ist schon als Neugeborenes ganz, ganz schwer zu beruhigen und ganz schreckhaft, ja. Und es klappt mit dem Trinken und Saugen lernen nicht so toll. Und ne, also die neugeborenen Babys unterscheiden sich total darin, ob sie schwer oder leicht zu beruhigen sind und ob sie sich schnell oder schwierig orientieren können. Also, ob das klappt mit dem Nippel spüren und lossaugen und schlucken oder ob das nicht so gut klappt und ewig nicht klappt, ne? Und ob das das kennen wir als Mamas und Papas, wir kennen das, wir wissen das von unseren Kindern, ne? Ob man quasi die Klingel ausbauen muss und das Kind es endlich schläft, wenn da die Stecknadel auf den Boden fällt, das wieder aufwacht, oder ob der, also ich sag jetzt mal, der Betonbohrer neben dem Kind losgehen kann und es schläft weiter. Habe ich bei meinen Kindern beides erlebt. Ne? Und ich will nur sagen, die hat sich also, die hat sage und schreibe 600 Neugeborene getestet. Es gibt Tests, mit denen man das erkennen kann. Und hat sich die 100 Neugeborenen ausgesucht, alle Kinder gesund und alle haben freiwillig gemacht, aber wichtig, alles erste Babys von diesen Mamas, Papas. Ja? Und die hat sich die 100 rausgesucht, von denen sie wusste, das werden Schreibabys. Und das hat übrigens nichts mit den Mamas und Papas zu tun. Ne? Das ist einfach das, was sozusagen das Baby aufgrund seiner Reise aus dem Bauch raus mitbekommen hat. Ne? So, und dann hat sie die erstmal ein halbes Jahr, also hat die Einverständnis gehabt der Familien, dass sie die kontaktieren darf. Und dann hat sie die ein halbes Jahr erstmal in Ruhe gelassen. Und dann hat sie diese Familien zufällig in zwei Hälften geteilt, also eine Gruppe von 50 Familien, die eine, und 50 in die andere Gruppe getan. Und dann hat sie diese Familien im 7. Monat des Babys einmal zu Hause besucht, 3 Stunden lang. Und das hat sie im 8. und im 9. Monat auch noch gemacht. Und in der Interventionsgruppe hat sie mit den Mamas, das würden wir heute mit Videofeedback machen, aber das hat sie damals eben direkt gemacht im Gespräch, hat sie mit den Mamas geschaut, und hat was das Baby macht. Und alle diese Babys haben irgendwann im Laufe dieses Besuches relativ bald angefangen zu brüllen. Und dann hat sie in der Interventionsgruppe die Mamas gefragt, nicht, warum, was meinst du, warum weint dein Baby jetzt? Und dann haben manche Mamas gesagt, ach, ich weiß es auch nicht, das weint sowieso immer, oder das will mich ärgern, ja, oder das ist ein ganz schlimmes Kind, das tut immer nur weinen, oder ach, ich weiß auch nicht, vielleicht ist ihm langweilig. Und dann hat sie gesagt, ja, gibt es vielleicht noch einen anderen Grund, hast du vielleicht noch eine andere Idee? Weiß nicht. Und dann hat manche Mutter gesagt, ah, ja, stimmt, das ist jetzt schon 4 Stunden her, dass es das letzte Fläschchen hatte. Und dann hat sie gesagt, ja, ach, das, ja. Und dann hat sie mal, magst du mal das Fläschchen richten? Und, ne? Und hat dann den Mamas hat gesagt, ja, guck mal, wie dein Kind jetzt freudig saugt. Oder guck mal, wie das dich anstrahlt. Und die Mama, ja. Oder sie hat gesagt, oh, oder sie hat auch den Müttern gesagt, oh, das, ja, das ist genau richtig, dein Kind hat jetzt Hunger. Oder sie hat auch manchmal die Mütter gefragt, was hilft denn, wenn ein Kind schreit? Ah, und dann haben die gesagt, ach, ich weiß nicht, eigentlich nichts. Oder sie haben gesagt, na ja, manchmal, wenn ich es dann in den Arm nehme, aber wenn ich es viel in den Arm nehme, dann wird es immer mehr schreien. Das soll ja magst du mal probieren? Und dann hat sie gesagt, und dann hat das Kind aufgehört zu weinen, und da hat dann überhaupt die Mutter angelächelt. Und das haben die Mütter oft nicht mehr gesehen. Die haben nicht mehr gesehen und nicht mehr. Und ich hatte selber diese Erfahrung mit meiner Tochter, wo ich glaube, dass das wirklich wochenlang tatsächlich so war. Ich habe nur noch wie das Kaninchen auf die Schlange. Ich habe nur noch auf das Schreien gewartet. Ja? Und ich konnte gar nicht mehr sehen, dass mein Kind mich anstrahlt oder lacht. Also in manchen Phasen habe ich es da definitiv nicht mehr gesehen, weil ich so gestresst war.
Ja, das sehe ich in meiner Arbeit immer. Also einmal habe ich das mit meinem ersten Sohn exakt deine Erfahrung, so, exakt so. Und also ich arbeite in einer Schreiambulanz und das ist so. Das heißt, diese Mütter sehen, dass die sind wie so Scheuklappen, nicht? So, das
Ja,
Kind.
ich erstarrt, also ich würde sagen, erstarrt in der Erschöpfung. Und was Dimpfner von dem Bund gemacht hat mit diesen Müttern, ist im Grunde genommen, dass sie ihnen Selbstwirksamkeit zurückgegeben hat und tatsächlich auch geholfen hat, dass die Mütter wieder positive Interaktionserfahrungen, freudige Erfahrungen mit diesem Baby gemacht haben. Und das hat sich verstärkt. Und sie hat quasi auf das, und das ist so wichtig, und das weißt du aus deiner Arbeit, aber das versuchen wir auch in allem, was wir machen mit Eltern, in Information natürlich, aber auch wirklich bei dem Gelingen ansetzen.
Lass uns doch vielleicht, um diesen ersten Teil mal abzuschließen, gucken, ob wir das in kurze Sätze packen können. Warum ist es für die Kinder gut? Für was ist es gut, wenn für die Entwicklung, wenn Eltern feinfühlig sein können? Kriegst du das in kurz zusammengefasst, Fabienne?
Ganz kurz, weil durch liebevolle, feinfühlige Zuwendung die Kinder Urvertrauen entwickeln können. Also sie fühlen sich warm und geborgen und sicher, und zwar schon als Babys, und damit wird der Stress gut reguliert, und dadurch können sie schon ganz früh selber lernen, mit leichtem Stress umzugehen, später mit größerem. Also sie lernen Vertrauen in sich und sie lernen Vertrauen in die Welt, und das ist das, was wir unter Urvertrauen verstehen.
Ja, genau. Und auch, da weiß ich gar nicht, ob das wissenschaftlich zu stützen ist, aber das ist definitiv meine Beobachtung als Mutter und auch als Pädagogin und wenn ich in der Schreiambulanz arbeite. Du hast ja eben Regulation angesprochen, ne? Das heißt, Kinder lernen
Ja.
eigene Gefühle, überhaupt diese ganzen Regulationsprozesse, das startet ja alles. Das ist ja ein Riesending, ein Riesenprozess, der das ganze Leben über läuft, mich regulieren zu können, Gefühle regulieren zu können. Und ich behaupte, kannst du mal sagen, ob du das auch so siehst, wenn Eltern früh feinfühlig
Ja.
sind, dass ich viel eher sehe, dass Kinder in diesem großen Regulationsbereich schlafen. Das ist ja das, was Eltern als, das ist ja ein Riesenthema. Wie schläft mein Kind? Wie schläft mein Kind ein? Wie lange schläft mein Kind? Wie oft wird mein Kind wach? Dass wir da viel weniger Turbulenzen sehen in Familien. Das heißt, dann werden die Kinder ganz selbstverständlich irgendwie mit in das Bett genommen und es ist okay und ah, du bist jetzt, ich merke, du bist unruhig, ich lege mal meine Hand drauf und so wie du es auch eben beschrieben hast, die Kinder werden gestillt, möglicherweise bevor sie schreien. Also würdest du das stützen, dass Kinder, die ein feinfühliges Verhalten früh erfahren, dass die sich eher regulieren können oder dass sie einfach so ein bisschen Vorteile haben gegenüber den anderen Kindern?
Genau, da gibt es auch wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu, Studien
Ah, guck.
dazu. Und das ist, also ja, es lohnt sich, und das wollte ich gerade, habe ich ja vorhin auch gemeint, es lohnt sich gerade in den ersten Tagen und Wochen mit dem neuen Baby, was man ja erst kennenlernen muss, ja, da wirklich maximal die Aufmerksamkeit auf dieses Baby zu lenken, weil die Feinfühligkeit schon in diesen ersten 3 Monaten diese Stress, also Anspannung und Entspannungszyklen und diese Regulationszyklen im Gehirn anbahnt. Also schon in den ersten 3 Monaten macht es einen Unterschied. Und übrigens wissen wir das auch aus anderen Studien. Und zwar, wenn Kinderärzte Vorsorgeuntersuchungen mit 3 Monaten, sehen wir Riesenunterschiede in der Entwicklung von 3 Monate alten Säuglingen. Je nachdem, wie ressourcenreich oder ressourcenarm und belastet die Eltern sind. Und diese frühe Feinfühligkeit, da möchte ich gerne alle Eltern ermutigen. Aber wenn man das nicht hinbekommen hat, weil der Start schwer war, so ich das aus meiner Erfahrung berichtet habe, ja, kann man das immer, und das gilt auch für Familien, die große Belastungsfaktoren haben, die kommen im Leben vor. Belastung kommt im Leben vor. Ja. Kann man das immer, und das ist ganz, ganz wichtig, was ich jetzt sagen möchte, ist, man kann es immer im Hier und Jetzt mit seinem Kind ändern.
Ja, und wenn dich jetzt jemand fragt, Frau Professor Dr. Becker-Stoll, wie lerne ich das denn? Würdest du dann sagen, das kannst du lernen oder das kannst du nicht lernen?
Absolut. Absolut. Also ich meine, ganz ehrlich, ganz, ganz strukturiert, ja, die Dünfter von den Bummen, und das machen wir ja heute in allen Schreiambulanzen und Fütterungsambulanzen und wo auch immer, ja. Wir machen Arbeiten mit Videofeedback und helfen Eltern, diese Sekunde anzuschauen, wo es gut geklappt hat. Diese
Ja.
Millisekunde. Und ganz ehrlich, lernen die Signale, die Feinzeichen, zu sehen. Das kann man Eltern ganz leicht zeigen, ja. Lernen zu unterscheiden, was ist mein Bedürfnis und was ist das Bedürfnis des Kindes. Das kann man gut lernen, wenn man jemanden hat, der einen richtig schön stärkt und unterstützt und Mut macht. Dann kann man das ganz, ganz schnell lernen. Also das Neugeborene, dem geht's super gut. Es wird der Mama auf den Bauch gelegt, ja? Und das Baby ist gerade ganz wach. Das sind manche Neugeborenen so nach 20 Minuten richtig ganz wach und sucht mit seinen Augen, mit seinem tiefen neugeborenen Blick und seinem Geruchssinn und mit seinem Tastsinn, sucht es aktiv, ja, nach der Mutterbrust. Und wenn man sie lässt, fangen sie an zu saugen. So. Was zeigt das Kind? Drei große Grundbedürfnisse, die uns das ganze Leben begleiten. Es zeigt starkes Bindungsbedürfnis, klar, ne? Aber es zeigt Autonomie. Ich will jetzt trinken, nicht in 4 Stunden. Ja, und es zeigt Kompetenz und das Bedürfnis, Kompetenz zu erleben, selbstbestimmte Aktionen zu erleben, selbst tun und erfolgreich sein.
Ja, glaube ich. Du sag mal, Fabienne, wie können denn Eltern, die das genauso machen wie du, nicht? Das heißt, die versuchen, das Bedürfnis zu erkennen. Diese Information ist jedenfalls bei den Eltern, die ich kenne, wirklich breit angekommen. So. Und wie können Eltern reagieren, wenn sie dann mit Meinungen konfrontiert werden, zum Beispiel, dass dieser ganze feinfühlige Kram, nicht, doch irgendwie so eine Modeerscheinung ist und dass wir die Kinder sowieso überbehüten und dass wir überhaupt nicht dazu beitragen, dass die mit Frust umgehen können, dass die auch sowieso niemals Regeln lernen können, wenn wir uns erstmal zu dem Kind hinten hinsetzen, wie du das gemacht hast. Was können Eltern sagen? Was können Sie sagen, wenn Onkel Dieter sagt, hoi, deine Erziehung ist aber echt ein Kuschelkurs hier?
Also erstmal sagen, Kinder, die feinfühlige Bezugspersonen haben, sind früher selbstständig, sind kompetenter, ja, und sind viel kooperativer, ja, machen besser mit,
Ach,
ne?
guck mal hin.
Machen besser mit, und zwar schon im zarten Alter von einem Jahr und schreien viel weniger und
Guck mal
sind viel
hin.
weniger anstrengend und sind in allen Bereichen. Und in all den Bereichen, die heute so wichtig sind, nämlich Selbststeuerung, Aufmerksamkeitssteuerung, soziale Kompetenz, Selbstregulationsfähigkeiten, Problemlösefähigkeiten. Tatsächlich.
Problemlösefähigkeiten hat tatsächlich was mit kognitiver Entwicklung zu tun, ja auch, ne? Ah.
Absolut, aber Zweijährige, ja, aber damit ich ein Problem lösen kann, muss ich meine Aufmerksamkeit fokussieren können und muss in dieser
Ja,
Problemstellung
guck
auf
mal.
kreative Lösungen kommen. Das ist eine hohe kognitive
Absolut.
Fähigkeit, Problemlösefähigkeit. Ist eine Säule der Intelligenz, ne? Also, und schnelle und fokussierte Problemlösung, kreative Problemlösung, absolut. Und das sehen wir schon bei Zweijährigen, die feinfühlige Eltern haben.
Und weißt du, was ich sogar sehe? Kann sein, dass das ein bisschen früh ist, aber ich sehe das tatsächlich. Also ich habe Mütterspiel, also ich habe Spielgruppen. So, im ersten Lebensjahr und auch im zweiten. Und da habe ich ein ganz wunderbares Spiel. Und das spielen die im ersten Lebensjahr. Da habe ich eine Kiste mit Spielzeugen, so, und da lege ich so ein Gitter drüber. So, dass die Kinder da reingreifen können. Die kriegen das dann aber mit 10 oder 11 Monaten, die kriegen das da nicht raus, weil das Gitter ist zu eng. Also die kriegen die Hand rein, aber die kriegen wie so eine Affenfalle, die kriegen das Spielzeug mit der Hand nicht aus diesem Gitter raus. So, und ich sehe Kinder, die kommen dann irgendwann auf die Idee, ah, ich greife einfach unter das Gitter. Ich greife da nicht von oben rein, sondern ich greife unter das Gitter und nehme es mir dann raus. Also, die zuerst das von oben versuchen, klappt nicht, und die dann Plan B nehmen. Und ich feiere das total. Das ist dann mal meine kleine persönliche Studie, die ich jedes Mal mache. Welches Kind kommt auf die Idee? Die meisten versuchen es dann nochmal und nochmal und werden wütend und nehmen die andere Hand und so. Und es gibt einige Kinder, die dann feststellen, klappt nicht, und die einen anderen Plan nehmen und die dann unten drunter greifen. Und ich behaupte, dass das auch immer Kinder von Eltern sind, die einfach diesen Kuschelkurs wählen, ne? Die ihre Kinder versuchen zu verstehen, die auf ihre Kinder eingehen, die feinfühlig sind.
Genau, und wir haben auch noch die anderen, also noch ein Argument ist für diese Anmerkungen, ja. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt Kinder, die uns es von Geburt an schwerer machen, feinfühlige Eltern zu sein, die uns herausfordern in unserer Feinfühligkeit, ja. Weil sie schwer zu lesen sind, kränkliche Kinder natürlich, ja. Aber wenn Eltern es schaffen, und deswegen ist es so, so wichtig, ja, wenn Eltern es schaffen, trotzdem, obwohl das Kind anstrengend ist, ja, Feinfühligkeit aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen, ja, dann sehen wir sehen das bei diesen kleinen Kindern, die nach der Geburt, manchmal auch, weil die Geburt so schwierig war, einfach sehr gestresst sind, die haben auch schon sehr viel Stress. Cortisol im Blut, ne? Und wir sehen dann aber, wenn die Eltern es schaffen, feinfühlig zu sein, dann unterscheiden sich diese von Geburt an Gestressten mit einem Jahr nicht mehr von denen, die als Zen-Babys auf die Welt kamen.
Ja,
Ja?
guck mal
Und
hin.
das, und die
Ja.
haben dann, das heißt, wir können durch Feinfühligkeit im ersten Lebensjahr, können wir wirklich, Kindern so helfen, sich auch wenn sie physiologisch gestresst auf die Welt kommen, wieder gut zu regulieren. Und wir alle kennen doch diese kleinen Kinder, die gerade mit den Bauklötzen spielen und ganz versunken sind und sich so ein bisschen wehtun, ne? Weil sie ein bisschen mal mit dem einen Bauklotz sich auf dem Fingerchen hauen, ne? Aber nicht schlimm, also nicht tragisch, aber schon so ein bisschen weh, ja? Und die dann so gucken, ob gerade eine da ist und schaut und gerade ist die Mama ist gerade beschäftigt mit irgendwas, ja? Und dann gucken die auf ihren Finger, Mama ist, die hören die Mama im Nebenraum, aber ist nicht schlimm, ja? Oder in der Kita kann man es auch beobachten. Gucken dann auf ihren Finger, sagen dann, aua, sagen dann
Okay.
pusten und pusten, also ich auf den Finger und spielen weiter.
Machen selbst, ja.
Ja, und das ist sozusagen, und das können nur Kinder, die das erlebt haben, dass jemand ihnen gesagt hat, oh, du hast dir den Finger eingeklemmt, oh, tut das weh? Hast du Aua? Und sagt das Kind, Und dann sagt die Mama oder der Papa oder die Oma, soll ich mal pusten? Und dann pusten die. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man Lufthauch auf diese Stelle bekommt, lässt der Schmerz ein bisschen nach, weil dann die Nervenleitung mit dem Übertragen von dem Pusten beschäftigt ist, ne? Nicht mehr mit dem Übertragen von dem Schmerz beschäftigt ist, ne? Und dann lernen das schon so kleine Wutzelchen, die 12, 14 Monate oder 18 Monate sind, die machen das dann selber. Und das finde ich so unglaublich. Und die pusten übrigens auch bei einem anderen Kind, das sich wehtut, ne? Und das ist auch noch was, da gibt es eine ganz aktuelle Forschung dazu, von dem sehr geschätzten Kollegen, dem Markus Paulus an der LMU in München, der sich anschaut, was macht Kinder im Alter von 3 Jahren, 4 Jahren, 6 Jahren, macht sie zum mitfühlenden, hilfsbereiten Kindern. Und der sagt, das hängt alles mit der Feinfühligkeit der Mütter zusammen. Und der hat so krasse Experimente gemacht, wo dann das 4-jährige Kind allein mit der Versuchsleiterin ist und mit der was baut, ja. Und dann steht die auf vom Tisch, um ein Glas Wasser zu holen und stolpert ganz blöd dabei, ja. Und fällt richtig aufs Knie und oh, hat dann richtig Aua, ne. Und dann haben wir 4-jährige, also so entzückend. Ich meine, die Mutter ist nicht im Raum, ja. Die gehen dann hin und sagen, oh, du hast dir wehgetan. Du, weißt du was? Soll ich pusten? Das hilft immer ganz toll. Oder ich hole die Mama tröstet dich dann. Also wir sehen die tollsten Sachen. Und wir sehen auch Kinder, absolut nicht damit umgehen können. Ne? Und ich will nur sagen, und das hat was mit der Feinfühligkeit der Mütter zu tun. Und in dem Fall unter Väter auch, aber mit der Feinfühligkeit, die das Kind selber erlebt hat.
Ja, und das können wir dann dem Onkel Dieter und der Tante Erna, die ja prophezeien, dass diese Kinder niemals Regeln lernen, absolut mit auf den Weg geben, dass Feinfühligkeit absolut beinhaltet, dass Kinder auch Regeln haben und dass wir denen auch Grenzen aufzeigen, die dann aber natürlich feinfühlig vermitteln und sagen, oh, das findest du jetzt blöd, dass du das nicht darfst. Oh Mann, das verstehe ich. Ja, das sehe ich, dass du das blöd findest. Punkt. Also, das ist das, wo ich finde, wo Eltern echt immer, wenn sie das so hören, echt so ein Stein vom Herzen fällt und so, ah, okay. Das heißt nicht, dass mein Kind irgendwie alles darf, sondern das bedeutet, dass ich ganz klar meine Regeln habe, die ich aber feinfühlig vertrete und sage, ja, das sehe ich, dass du hättest jetzt lieber das und das ist doof für dich, dass du das nicht darfst. Das kann ich verstehen. Mist, was können wir denn dann mal machen?
Genau. Und gut überlegen und gut, ein Feinfühligkeit beinhaltet noch etwas
Ja.
als Eltern, dass ich scheiden lerne und das kann ich aber bei einem Säugling und einem Neugeborenen und auch einem Einjährigen, würde ich sagen, ist das noch nicht der Fall. Aber sobald es ein bisschen größer wird, nur fängt er an, mit einem Jahr fängt es an, zu unterscheiden zwischen dem Wunsch des Kindes und dem Bedürfnis des Kindes. Und wie sagt der liebe Kollege Michael Schiech immer, die dritte Kugel Schokoeis ist kein Grundbedürfnis. Die Frage ist, es ist ein Wunsch. Bei der ersten Kugel Schokoeis bin ich auch schon am Zögern, ob das ein Bedürfnis ist. Lass mal einen sonnigen Sommertag sein, dann ist es ein Bedürfnis. Und das ist auch die 10. Vorlese, Gute Nachtgeschichte oder das zum 100. Mal der Lilou singen, ist kein Bedürfnis, ist ein Wunsch. Das Bedürfnis, das dahinter steht, ist ein Bindungsbedürfnis. Ich bin müde, ich brauche dich, um mich entspannen zu können. Ich brauche die Gewissheit deiner Nähe, um mich entspannen zu können. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich als Papa, der 2 Meter groß ist, mich ins Kinderbett würgen muss, ne? Sondern dass das Kind einfach zum Einschlafen jetzt in dieser Situation, nicht immer, aber jetzt und hier, ne? Die Gewissheit meiner Nähe braucht.
So, ich glaube, wir haben Onkel Dieter und Tante Erna überzeugt, du. Und weißt du, was ich so toll finde? Mich hast du gerade total überzeugt, weil du bist ja, das ist ja keine Arbeit, die du mir hier berichtest. Du bist ja total begeistert von dem, was du arbeitest. Stimmt das? Habe ich das feinfühlig rausgefunden?
Ja. Und wir sehen es auch noch wirklich, wenn die Kinder dann älter werden. Wir sehen einfach, dass diese frühen Erfahrungen von feinfühliger, liebevoller Zuwendung, dass diese Kinder so viel selbstständiger, so viel kompetenter, so viel sicherer sind. Ja, aber auch so viel bessere Freunde sind und aber besser sich konzentrieren können, besser alleine spielen können, besser mit den für sich und für andere einstehen können. Einfach schon besser reguliert sind. Und das möchten doch alle Eltern und übrigens auch Tante Erna und Onkel Wilfried.
Genau. Nein, Onkel Dieter hatten wir genommen. Genau. Und das sind ja, damit meinen wir ja die Menschen, die das selber nicht erfahren durften, nicht? Die einfach echte, die Älteren, die einfach aus der Generation stammen, wo Kinder einfach funktionieren müssen und wo Kinder auf gar keinen Fall verweichlicht werden dürfen, weil sonst werden die krank und sind nicht so widerstandsfähig. Das sind ja so diese Sorge, die
Genau.
diese Menschen treibt. So, und ich glaube, heute haben wir echt einen tollen Marker gesetzt für die Eltern, die so ein bisschen unsicher waren, ob Onkel Dieter möglicherweise doch recht hat oder Tante Erna. Nein, haben sie nicht. Diese Zeit ist vorbei. So, wir
Ja,
wissen
ja.
Besseres. Wir wissen von Bowlby und Ainsworth, die du so schön beschrieben hast. Wir wissen, dass es viel, viel klüger ist, gefühlvoll und feinfühlig mit Kindern zu sein, ohne dabei grenzenlos zu werden. Und ich glaube, das hat jetzt wirklich jede Mutter verstanden aus deinen wunderbaren Beschreibungen. Bei dir darf man auf, du, bei dir drücke ich auf einen Knopf und wuh, sprudelt. Also, Fabienne, ich habe mir gemerkt, dass ich in dir auch noch eine super Fachfrau zum Thema Krippe und Bindung in der Krippe und Eingewöhnung habe. Und das habe ich mir jetzt gemerkt. Und vielleicht frage ich dich demnächst nochmal, ob du Lust hast, mir auch da deine Kompetenz zur Verfügung zu stellen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Also, ich danke ganz, 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 ganz herzlich. Also, ich war so aufgeregt. Ich war so aufgeregt vor dem Gespräch mit dir, weil ich dachte, oh, diese Frau weiß so krass viel. Und das ist auch tatsächlich so. Und du hast es hinbekommen, das einfach echt wirklich ganz warmherzig und praxisnah, total toll. Also wirklich schön beschreiben zu können. Und ich danke ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Ich danke auch. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht.
Wunderbar, dann hoffentlich bis bald.
Hoffentlich bis bald.
Tschüss!
Tschüss.
Das war die neue Episode der Lieblingseltern. Die nächste Folge findest du hier in 14 Tagen, immer sonntags. Ich bedanke mich fürs Zuhören und vielleicht willst du die Lieblingseltern ja hier abonnieren. Dann verpasst du keine Folge mehr. Wenn du von dieser Episode profitieren konntest, würde ich mich sehr über ein paar Sterne als Bewertung freuen. Und jetzt freue ich mich in 14 Tagen auf ein Wiederhören. Tschüss, deine Nina.